Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit 20 Jahren beobachtet die politisch und religiös unabhängige Beratungsstelle InfoSecta in Zürich die Entwicklung der Sektenlandschaft in der Schweiz. Sie informiert über unlautere Psychounternehmen, die definitive Selbsterkenntnis versprechen, über fundamentalistisch-religiöse Gruppierungen, kosmische Heilslehrer und lichtessende Gestalten. Die Geschäftsführerin Susanne Schaaf blickt heute in Kontext auf 20 Jahre Beratung im Schatten von Gurus und Dämonen zurück. Das Gespräch führt Sabine Bitter.
Frau Schaaf, viele mögen sich an die Sonnentempler erinnern, die in den 90er Jahren kollektiv in den Tod gegangen sind. Von solchen Sektendramen und öffentlichen Inszenierungen hat man in den letzten Jahren nichts mehr gehört. Gibt es heute weniger Sekten oder agieren diese einfach im Hintergrund und vermeiden solche Exzesse?
Stimmt, in den 90er Jahren kam es zu verschiedenen Sektendramen, wie Sie erwähnen, Sonnentempler, es gab auch noch die Davidianer in Waco, Ohm-Sekte in Tokio, den Giftgasanschlag, dann der Massenmord von Heaven's Gate. Es stimmt, es ist heute ruhiger geworden. Die Gemeinschaften haben sich teilweise auch verändert, zum Beispiel die ISKCON, Hare Krishna-Bewegung oder die NAK, Neuapostolische Kirche, hat sich in Richtung Öffnung hin entwickelt. Heißt noch nicht, dass das jetzt völlig entsektet ist, aber es ist eine Bewegung in diese Richtung. Und diese Exzesse sind ja die Folge von internen Abläufen. Bei diesen Problemgruppen mit einem hohen Risikopotenzial stehen ja Führungspersonen an der Spitze mit, wie wir vermuten, Persönlichkeitsstörung, kombiniert mit Verfolgungswahn oder Verfolgungs- und Bedrohungsängsten. Und hier braucht es nicht sehr viel, bis das kippt. Also solche Exzesse können heute auch stattfinden.
Sie haben jetzt schon einige Gruppierungen aufgezählt. Sie haben von charismatischen Führern gesprochen. Es gibt viele Organisationen mit solchen Gurus, Predigern, Wunderheilern an der Spitze und auch das Spektrum an Heilsversprechen ist breit. Wie definieren Sie Sekte heute? Hat sich die Definition Sekte unter dem Eindruck, dass eben so viele verschiedene Gruppierungen auch laufend entstehen, verändert?
Früher lag die Sektenberatung oder die Beschäftigung mit dem Phänomen auch in den Händen der Theologen, Theologinnen. Und da wurde ein Begriff verwendet, der sich sehr stark an der Bibel orientiert, also Sekte als Organisation, die neben der Bibel noch weitere Offenbarungen dazu nimmt, Sonderlehren. Das ist ein sehr enger Begriff und den Sektenbegriff, den wir heute verwenden, möchte wegkommen von diesem heiklen Label, Achtung, Sekte gefährlich oder keine Sekte, Entwarnung, weil das fördert so ein Schubladendenken. Wir konzentrieren uns auf die sektenhaften Strukturen und sektenhafte Prozesse, die bei verschiedenen Gruppen unterschiedlich ausgeprägt vorkommen können. Wir denken dabei an gottähnliche Führerpersonen, also es ist nicht einfach ein CEO, mit dem man diskutieren kann, den man abwählen kann, sondern diese Person ist im Besitz der Wahrheit oder ist ein wiedergekommener Messias. Weiteres Kriterium wäre so das Elitedenken oder Absolutheitsanspruch, aber auch problematische Heilsversprechen, der Milieukontrolle, die Gruppe kontrolliert, das Denken, Fühlen und Handeln der Mitglieder. Und je mehr diese Aspekte, je ausgeprägter zutreffen, desto problematischer ist eine Gruppe. Und sie stehen dann mit dieser Definition nicht mehr vor der Frage, ist diese Gemeinschaft X eine Kirche, eine Freikirche oder eine Sekte? Sondern Sie können sagen, es ist eine Gemeinschaft mit sektenhaften Aspekten, die da wären, A, B, C.
Mit sektenhaften Strukturen, die dann mehr oder weniger vorhanden sind.
Genau.
Sie sagten neulich in einem Interview, dass gerade die großen und bekannten Sekten heute subtiler vorgingen als früher. Was muss man sich unter subtilerem Vorgehen da vorstellen?
Ich beobachte, dass die Prozessfreudigkeit bei diesen Gruppen etwas abgenommen hat. Ich kann mich erinnern, Anfang 90er Jahren Scientology, die Vereinigungskirche und später dann auch der VPM, Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis, eine Psychogruppe, haben die Leute eingeklagt, sobald sie nur was Kritisches geäußert haben. Das ist heute moderater geworden. Was mir auch auffällt, ist, dass die Websites heute etwas zurückhaltender gestaltet sind. Also sie finden nicht auf der Frontseite, wir haben die Wahrheit, wir sind die Besten. Das ist eher im Hintergrund. Also sie haben eine peppige Website von ICF, International Christian Fellowship, so eine aufstrebende, charismatische Trendgemeinschaft. Und wenn Sie dann hinten bei den Podcasts der Predigten nachschauen, zum Beispiel zum Thema Dämonen, dann finden Sie dann die heiklen Punkte, nämlich dass Sucht, körperliche Krankheiten, psychische Krankheiten Erkennungsmerkmale sind, dass Dämonen am Werk sind. Das ist natürlich problematisch, aber wenn Sie als betroffene Mutter sich mal informieren wollen, wo Ihre Teenager die Sonntage verbringen, klicken Sie auf der Website herum und haben vielleicht zuerst einen positiven Eindruck.
Organisationen mit sektenhaften Strukturen sind in den letzten 20 Jahren auch in etablierte Gesellschaftsschichten vorgedrungen. Was genau ist da besonders salonfähig geworden?
Ich würde hier sagen, die Esoterik ist salonfähig geworden. Wir haben astrologisches Gutachten bei Zuridate. Wir haben Mike Shiva, der für teure Minutenpreise am Fernseher die Anrufenden berät. Wir haben in der Glückspost eine Inseratenseite voll mit Inseraten von Heilern, Heilerinnen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das schon gefährlich ist. Aber es zeigt, wie verwoben oder akzeptiert diese Thematik in der Gesellschaft schon ist. Und es kann eben leicht kippen in der Entwicklung. Bei InfoSecta haben wir dann eben wieder mit Fällen zu tun, wo jemand Tausende von Franken an einen Telefonheiler überwiesen hat, ohne dass ihm geholfen wurde. Oder eine ältere Dame wird von einer Fernheilerin unter Druck gesetzt, sie soll jetzt endlich mal das Geld überweisen.
Frau Schaaf, Sie haben es eben angesprochen, esoterische Angebote überschwemmen den Markt. Welche Bedeutung haben diese?
Eine sehr große Bedeutung. Das ist ein Milliardenumsatzmarkt. Und attraktiv ist daran ja, dass die Suchenden den Eindruck haben, dadurch zu persönlicher Freiheit zu gelangen. Und esoterische Anbieter stoßen die Interessenten auch nicht gleich von Anfang an ab mit einem engen Regelwerk oder mit einem überdimensionierten Guru.
Das heißt, diese esoterischen Angebote, die kommen offener daher. Sie versprechen Wohlbefinden, sind eigentlich ein Wellnessangebot auf den ersten Blick. Da muss man sich fragen, ob in diesem neuen Markt, der groß ist, ob es da nicht so etwas wie ein Label bräuchte, eine Art Stiftung Warentest, Stiftung Sektentest.
Ich finde das unbedingt wichtig, dass hier eine Plattform gibt für Qualitätssicherung, für Qualitätskontrolle, weil hier wirklich jeder mitmischt und seine Sachen anbietet. Im harmlosen Fall kann es wirklich Wohlempfinden vermitteln und im problematischen Fall kann das gesundheitsschädigend sein oder sogar mit tödlichem Ausgang sein. Beispiel für gesundheitsschädigendes Verhalten wäre dann das Vorgehen des Heilers Hamer mit dem kleinen Mädchen Olivia, das nicht schulmedizinische angemessene Behandlung für ihre Krebserkrankung in Anspruch nehmen durfte.
Esoterische Angebote auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es auch Psychounternehmen wie zum Beispiel Landmark Education. Da haben Sie von der InfoSecta ja auch einschlägige Erfahrungen gemacht. Worum geht es da?
Es war so, dass vor allem in den 90er Jahren wir viele Anfragen dazu erhalten haben. Landmark Education ist ein Psychounternehmen. Nach unserem Prozess, den wir geführt haben, hat unsere Fachstelle immer weniger Anfragen erhalten und jetzt sind es eigentlich kaum mehr welche.
Das heißt, Ihre Arbeit hat etwas genutzt?
Ich denke mir schon, dass die Öffentlichkeitsarbeit auch dazu geführt hat, dass wenn halt jemand Landmark im Internet googelt, dass er dann halt auf die Hochglanzprospekte der Organisation stößt, aber auch auf kritische Informationen und sich dann so selber ein Bild machen kann und Bilanz zieht, ob er diesen Kurs besuchen will oder nicht.
Würden Sie auch sagen, diese neuen Informationsmedien haben zu einer größeren Aufklärung in diesem Bereich beigetragen?
Sicher, ja. Als ich in den 90er Jahren angefangen habe, bei InfoSecta zu arbeiten, dann hatten wir noch gar nicht diese Möglichkeiten, jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen zu haben. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem. Wie kommen wir zu relevanter Information, die uns hilft? die Gefährlichkeit einer Gruppe seriös einzuschätzen. Heutzutage haben sie ganz tolle Websites, lexikalische Websites. Sie haben ehemaligen Websites zu Zeugen Jehovas, Neue Apostolen, Scientology. Also sie können dann ganz gezielt auch mit verschiedenen Interessengruppen Kontakt aufnehmen. Aber auch die Problemgruppen selber haben das Internet natürlich entdeckt als Möglichkeit, sich zu inszenieren, sich darzustellen.
Das heißt, es hat zwei Seiten.
Genau.
Sie haben vorhin von der Landmark Education gesprochen, von dieser Organisation, die einen Prozess gegen die Infosec da geführt hat in den 1990er Jahren, nicht nur gegen ihre Beratungsstelle, auch gegen andere solche Beratungsstellen in anderen Ländern. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Bei uns war es so, dass aufgrund der vielen, vielen Anfragen, die wir zu dieser Organisation erhalten haben, wir uns entschieden haben, meine Kollegin und ich, verschiedene Veranstaltungen von Landmark Education zu besuchen und haben daraufhin einen kritischen Bericht verfasst. Für Landmark war das natürlich sehr störend, mit dem Vorwurf der Sektenhaftigkeit in Verbindung gebracht zu werden, denn dieses amerikanische aufstrebende Unternehmen war natürlich darauf aus, dass überhaupt nichts an negativen Punkten irgendwie öffentlich wird. Dazu kommt noch, dass der Gründer der Vorgängerorganisation von Landmark, der Werner Erhard, über gewisse Zeit Scientologe war. Und diese Scientology-Zeit, die spiegelt sich auch in den Landmark-Konzepten teilweise wieder. Man findet da Parallelen wieder. Und diese Vergangenheit wollte Landmark natürlich auch nicht an die große Glocke hängen. Und so kam es dazu, dass der Chief Executive Officer von der amerikanischen Muttergesellschaft zusammen mit dem Rechtsanwalt von L.A. in die Schweiz einflogen, uns mit einer Millionenklage drohten und verlangten, dass wir die Texte nach ihren Wünschen anpassen.
Haben Sie das gemacht?
Es ist ein längerer Prozess gewesen. Wir haben in unserer Dokumentation aktuelles Quellenmaterial von Landmark aufgenommen. Das stimmt, wir haben auch auf gewisse Formulierungen verzichtet. Die Auseinandersetzung, die sehr viele Ressourcen gebunden hat, endete in einem Vergleich. Und Infosektor kann weiterhin sagen, dass Landmark sektenhaft ist. Wir können weiterhin auch sagen, dass dieses Angebot nicht professionell, nicht seriös und nicht integer ist.
Was können Sie nicht mehr sagen?
Wir hatten das mal so formuliert, Scientology ist den meisten Lesern ein Begriff, aber von Landmark Education hat man noch nicht sehr viel gehört. Und diese Formulierung, dass diese zwei Gruppen in einem Satz so genannt werden, das ist problematisch und auf das können wir auch gut verzichten, das ist für uns nicht so relevant. Wir sprechen von einem Psychounternehmen mit problematischen Aspekten, die da sind, ABC. Im Fall von Landmark Education in diesen Massenveranstaltungen wird sehr suggestiv gearbeitet, sehr manipulativ gearbeitet. Die Leute werden subtil unter Druck gesetzt, neue Mitglieder zu werben. Das waren ja damals so 12-stündige Veranstaltungen, kaum mit Pause. Man durfte nichts mitschreiben, sollte daheim nicht darüber sprechen. Und das hat dazu geführt, dass in dieser intensiven Zeit sich das bisherige Denken etwas wie aufgelöst hat, dass Landmark sein Denken einpflanzen wollte. Also die Personen waren dann teilweise sehr verwirrt und haben dann nach diesem dreitägigen Marathonseminar auch entsprechend das Modell übernommen.
Also müde gemacht in solchen Seminaren.
Ja. Das Interessante ist vielleicht noch, Landmark sagt ja, der Mensch ist gefangen und verstrickt in alten Mustern. Und diese alten Muster soll er erkennen und auflösen. Er gelangt so zum Durchbruch, kann sich befreien und verändert sein Leben um 180 Grad.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext. Seit 20 Jahren beobachtet die Beratungsstelle Infosecta die Entwicklung der Sektenlandschaft in der Schweiz. Sie informiert über altbekannte totalitäre Organisationen zur Selbsterkennung und Ganzwerdung, ebenso wie über neue heilsversprechende Erscheinungen, gewinnerheischende Psychounternehmen, fundamentalistisch-religiöse Verbände, kosmische Heilslehren oder lichtessende Gruppierungen. Wie sich die Sektenlandschaft in der Schweiz in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und entwickelt, wird hier registriert. Deshalb in Kontext zu Gast heute die Geschäftsleiterin von Infosecta, Susanne Schaaf. Frau Schaaf, Sie haben sich in den letzten Jahren auch zunehmend mit Fragen zu Freikirchen befasst. Stimmt es, dass evangelikale Gruppierungen nicht nur in den USA, sondern eben auch in der Schweiz auf dem Vormarsch sind?
So, nicht alle Freikirchen oder evangelikalen Gemeinschaften haben Zulauf. Sind eben vor allem die charismatischen, urbanen Jugendkirchen, die boomen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das ICF, International Christian Fellowship, eine junge Trendgemeinde, die auch in verschiedenen Städten in der Schweiz Gemeinden aufbaut und aktiv ist. Oder jetzt in der Region Zürich haben wir Pfingstgemeinde Bucheck, die auch sehr viel Angebote hat für junge Erwachsene. Man sieht, diese Anlässe haben so ein bisschen den Charakter eines Happenings. Also der Psychiater Daniel Hell spricht hier von dem Erlebnishunger des modernen Menschen. Diese charismatischen Gottesdienste sind intensiv, euphorisch, sie bekommen einen Kick und das ist halt sehr attraktiv. Und Musik spielt eine sehr große Rolle, wenn Sie Jugendliche abholen möchten und für religiöse Themen begeistern möchten. Das sind teilweise ausgeklügelte Soundanlagen. Da sieht man auch, wie viel Geld dann drin steckt.
Woher kommt das Geld?
Die christlichen Gemeinschaften wünschen ja, dass ihre Mitglieder den Zehnten, also 10% vom Monatslohn, abgeben. Und dann kann es natürlich heißen, wir haben eine große Mission, wir wollen dieses Gebäude kaufen, wir werden jetzt alle dafür beten, dass das zustande kommt und wir bitten euch, so viel zu geben, wie euch Jesus wert ist. Und da kommt dann wahrscheinlich schon einiges zusammen.
Sie haben es angesprochen, es gibt verschiedene freikirchliche Organisationen, Gruppierungen, aber zwischen dem evangelischen Brüderverein in Adelboden zum Beispiel und der Gospel Party des International Christian Fellowship in Zürich, von dem Sie auch gesprochen haben, dürften ja Welten liegen. Es geht um unterschiedliche Frömmigkeitsmilieu. Gibt es da überhaupt noch Gemeinsamkeiten?
Ja, die Verpackung macht den Unterschied. Wenn wir die Inhalte anschauen, gibt es sehr wohl Gemeinsamkeiten. Wir haben die persönliche Glaubenserfahrung, die große Bedeutung der Heiligen Schrift, also diese Bibelfrömmigkeit, die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Die Frage ist ja nun, was macht eine Gemeinschaft aus diesen Grundlagen? Und hier kann es je nach Gruppendynamik, je nach Persönlichkeit des Predigers, je nach Zusammensetzung der Mitglieder der Gruppe schon kippen. Geborgenheit oder Engagement können in Selbstaufgabe kippen. Dann kann es sein, dass Depressionen als Folge von der Wirkung von Dämonen angesehen wird und die Person dann nicht eine adäquate Behandlung bekommt.
Es ist mittlerweile bekannt, dass an einzelnen pädagogischen Hochschulen in der Schweiz viele Anhänger von Freikirchen studieren, dass junge evangelikal gesinnte Leute in den Lehrberuf drängen und ihr christliches Gedankengut missionarisch ins Klassenzimmer tragen wollen. Wie beurteilen Sie die Situation?
Personen mit streng christlichem Gedankengut finden Sie im Gesundheitsbereich und Sie finden sie im sozialen Bereich und das war schon immer so.
Und im Lehrberuf.
Und im Lehrberuf natürlich. Lehrpersonen sind Vorbilder, sind Vertrauenspersonen, sind für Kinder, die aus dem Elternhaus kommen, neue Erwachsenenkontakte, vielleicht auch Personen, zu denen sie aufschauen, haben deshalb auch eine große Verantwortung und Einflussmöglichkeiten. Sobald es um das Thema zum Beispiel Sexualität geht, da wird's heikel. Da werden dann diese problematischen Ansichten wie Homosexualität ist sündig oder Sexualität vor der Ehe ist sündig, werden dann transportiert und die Jugendlichen werden dann so verunsichert.
Haben Sie bei Ihrer Fachstelle Infosekta auch Anfragen, die sektiererische islamische Gruppierungen betreffen?
Nein, kaum. Wenn es hier zu Problemen kommt oder kommen sollte, dann wird das nicht an uns herangetragen.
Sondern?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Themen in gemeinschaftsintern irgendwie geregelt werden.
Das heißt, dabei handelt es sich dann um ein dermaßen fundamentalistisches Milieu oder abgeschlossenes, totalitäres Milieu. Da dringt gar keine Stimme zu Ihnen durch.
Das kann sein, dass das der Hintergrund ist.
Frau Schaaf, ein Dauerbrenner bei der Beratung sind Ihren Statistiken zufolge auch die Zeugen Jehovas. Welche Rolle spielen Sie heute in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es heute schätzungsweise 18.000 aktive Mitglieder der Endzeitgemeinschaft Zeugen Jehovas. Das sind vergleichsweise viele Personen, wenn wir mit anderen Gruppen und Krüppchen vergleichen. Die Zeugen Jehovas sind sehr aktiv in der Missionierung bei Migrantengruppen und sind auch sehr aktiv in der Tür-zu-Tür-Mission. Und 6% der Anfragen bei InfoSecta betreffen Zeugen Jehovas.
Was raten Sie den Leuten, die sich bei Ihnen melden?
Vielleicht müssen wir hier kurz sagen, was so Problemkonstellationen sind. Erstens ein Ehepaar mit 3 kleinen Kindern. Die Frau möchte sich gerne als Ergänzung zu ihrem Muttersein mit anderen Aufgaben beschäftigen und stößt auf die Zeugen Jehovas. Das Paar lebt sich immer mehr auseinander. Die Fronten verhärten sich. Es wird nicht mehr verhandelt und sie kommt zu uns. Zweites Beispiel, ein junger Mann verliebt sich unsterblich in eine junge Zeugin Jehovas. Die beiden fangen eine Beziehung an, was eigentlich für die Zeugin nicht erlaubt wäre, einem Außenstehenden etwas anzufangen. Und die Frage stellt sich, welche Perspektive hat diese Beziehung? Und in beiden Fällen geht's aus unserer Sicht darum, mal eine Auslegeordnung zu machen und mit den Betroffenen zu schauen, welche möglichen nächsten Schritte können unternommen werden, wie sehen die Bedürfnisse aus und was ist machbar.
Es sind ja eben nicht nur Einzelpersonen, die dann in sektenähnlichen Organisationen zu finden sind, sondern da hängen Familien dran. Für Kinder dürfte es besonders schwierig sein, wenn sie in einem solchen Milieu aufwachsen.
Das stimmt. Kinder werden in dieses schematische Menschen- und Weltbild hineinsozialisiert. Das heißt, sie lernen eine Welt kennen, die definiert ist durch Gut und Böse, Schwarz-Weiß, Nuancen, Grautöne gibt's nicht. Und die Zeugen Jehovas Eltern wollen ja ihre Kinder eigentlich auch nur vor der bösen Außenwelt schützen. Die Kinder befinden sich auf einer heilen Insel. Draußen tobt der satanische Ozean. Und Autonomie wird als Hochmut angesehen. Die Kinder sollen sich in Demut üben und diese ausgeprägte Demutshaltung und die ständigen Selbstzweifel, die sind vermutlich nicht so zuträglich für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls.
Ihre Stelle, die InfoSecta, bietet ja auch Beratungen an und wirkt präventiv. Was tun Sie jetzt konkret, wenn ein Sektenmitglied kommt, das sich aus der Gruppe lösen will? Wie können Sie diese Person unterstützen?
Wenn sich jemand aus einer Gemeinschaft lösen will, dann ist ja eigentlich ein großer Schritt bereits getan. Denn Ausstieg ist ja ein Prozess, der schon früher beginnt mit ersten Zweifeln. Der Ausstieg ist eigentlich ein Befreiungsschlag. Ich denke da an das Zitat von Engels, ein Muni-Aussteiger, der sagt, mir ist eine Betonplatte von der Brust gefallen. Es ist aber auch eine Zeit der Verwirrung, der Verunsicherung und der sozialen Isolation. Aber zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas ist es so, wenn sie aussteigen, dann dürfen die Zeugen keinen Kontakt mehr zu ihnen haben. Sie sind ja ein Abtrünniger, ein Gefallener. Das heißt für den Aussteiger, dass die bisherigen Weggefährten ihn ignorieren. Sie werden inexistent. Und Aussteiger müssen lernen, eigene Wertvorstellungen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, ihren inneren Kompass zu gewinnen. Und für jemanden in einer stabilen Lebenssituation sind das alltägliche Herausforderungen. Hier entscheiden, dort entscheiden. Für jemand mit einer Sektenerfahrung, die ihn in seinem Selbstverständnis enorm verunsichert hat, sind das sehr große Hürden. Und was InfoSecta versucht, wir möchten gerne die Erfahrungen des Betroffenen in einen Kontext setzen. Wir möchten mit dem Betroffenen zusammen auseinanderdröseln, was sind die Auswirkungen des Systems, also was hängt mit der Sekte zusammen und wo liegt die Schwierigkeit oder was ist der Anteil bei dem Betroffenen. Und wenn man diese Dinge so nennen kann, wenn man den Guru vom Sockel holt, wenn man die ganze Atmosphäre entmystifiziert, das bringt Ruhe in die Geschichte und das hilft dem Betroffenen.
Müssen Sie da bei den Beratungen je nach Gruppierung unterschiedliche Strategien anwenden, um einer Person zu helfen, loszukommen?
In erster Linie geht es ja um die Lebensgeschichte des Klienten und das ist eigentlich ausschlaggebend für unsere Gesprächsführung. Es braucht natürlich auch eine solide Kenntnis der Gruppe, um die es geht. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Aussteigerin von Fiat Lux, die Organisation von Uriella, empfangen, dann werden Sie das nicht machen in einem schwarzen Anzug, weil Sie ja wissen, für diese Leute ist es sehr wichtig, dort wo weiß ist, ist das Gute, dort wo schwarz ist das Böse.
Das heißt, Sie spielen mit sektenhaften Elementen.
Inwiefern?
Indem Sie sich anpassen.
Es ist ein Respekt gegenüber der Situation des Betroffenen. Wir wissen, dass auch wenn jemand aussteigt, immer noch sehr sensibel ist und man muss nicht unnötig provozieren.
Gibt es Organisationen, Gruppierungen, von denen Sie heute noch nicht viel wissen, von denen Sie aber annehmen, dass sie in nächster Zeit öffentlicher werden, bekannter werden und dann auch wieder ihre Opfer finden?
Das ist sehr schwierig, Prognosen zu machen. Wir haben oft mit Personen zu tun, die in Extremabhängigkeiten stehen zu diesen Führungspersonen, die bereit sind, alles Mögliche zu machen auf Fingerschnipp. Aber vielleicht müsste man noch sagen, dass, wenn man jetzt all diese Fälle hört, dass man sich die Frage stellen könnte, kann man das verhindern? Und InfoSecta möchte sich auch gern in der Prävention stark machen. Wir möchten Eltern, Lehrpersonen, auch Jugendliche unterstützen, über Sektenphänomen nachzudenken. Und ich finde es hier wichtig, Eltern können hier einen Beitrag leisten. Sie können ihren Kindern Selbstwertgefühl, Selbstachtung vermitteln, Liebesfähigkeit, Konfliktfähigkeit, mit ihnen Krisen durchstehen, Kreativität, Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, ihnen vermitteln, dass es einen Sinn im Leben gibt. Und sie geben den Kindern dadurch einen tollen Rucksack mit. Und später kommen natürlich verschiedene Faktoren dazu, die man dann nicht mehr beeinflussen kann. Aber dieser Rucksack ist dann trotzdem wertvoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.